Herzlich willkommen zu Child's Sleep, dem Baby- und Kleinkindschlaf-Podcast. Mein Name ist Katharina Schmidt, ich bin Schlafberaterin und selbst Mutter von 3 Kindern. Und ja, ich war schon oft müde und verzweifelt. Deshalb ist es meine Mission, euch das Thema Schlaf näher zu bringen, damit ihr so viel Grundwissen wie möglich erhalten könnt. Denn Wissen ist Macht. Und je mehr ihr wisst, desto entspannter könnt ihr in eurer Elternschaft sein. Also macht es euch gemütlich. Ich freue mich so sehr, dass ihr dabei seid. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge nach der langen Sommerpause bei Child Sleep. Heute starten wir direkt wieder mit einer Länderkunde oder einem Blick auf ein anderes Land, tatsächlich auch ein Nachbarland, ein kleines Luxemburg. Und ich habe in meiner Community eine ganz nette Person gefunden, die euch und mir was zum Thema Luxemburg und Babyschlaf und vielleicht auch Umgang mit Kindern erzählen kann. Hallo, liebe Elina.
Ja, hallo. Freut mich sehr.
Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen lieben Dank schon mal. Ich würde gar nicht so viel jetzt von mir sagen oder so, sondern einfach mal kurz dich vorstellen lassen, ein paar kurzen Vorstellungen setzen, wer du bist, woher du kommst, was du mit Luxemburg zu tun hast, und dann kommen meine Fragen.
Alles klar. Super. Also mein Name ist Elina, ich bin 40 Jahre alt und lebe in der Grenzregion zu Luxemburg. Das sollte ich vielleicht auch direkt sagen. Ich lebe nicht in Luxemburg selbst, sondern ich bin eine Pendlerin, wie viele tausende andere auch. Und nach Luxemburg gekommen bin ich eigentlich durch einen Zufall. Also ich habe mein Referendariat als Lehrerin in Nordrhein-Westfalen gemacht. Und als ich wieder zurück in die Heimat kam, gab es eine Zeitungsannonce für eine Privatschule in Luxemburg, die Lehrer gesucht hat zur damaligen Zeit. Und da habe ich mich beworben und habe direkt die Stelle bekommen. Und ja, da habe ich jetzt 12 Jahre gearbeitet. Und tatsächlich steht aber diese Woche ein Wechsel an. Ich werde jetzt die Schule wechseln innerhalb Luxemburgs und fange jetzt ab Donnerstag an einer internationalen Schule in Luxemburg an.
Herzlichen Glückwunsch zum Stellenwechsel. Cool.
Ja, sehr spannend auf jeden Fall.
Hast du denn eine lange Pendelzeit, wenn du von Luxemburg nach Deutschland fahren musst? Oder wie lange fährst du da?
Also sagen wir mal so, aktuell ist das Ganze so ein bisschen langsamer, weil wir Großbaustellen haben auf der Strecke. Dafür kann meine Stelle aber nichts. Also ich habe 35 Minuten früher gebraucht, wenn ich gut durchkam. So in der Regel so 40 Minuten. Und jetzt an die neue Schule werden es maximal 50 Minuten. Klar, ist für den einen oder anderen schon eine sehr lange Fahrzeit. Aber ich sag mal, ich habe schon immer auf dem Dorf gelebt. Also für mich wäre es immer, ich sag mal, eine halbe Stunde Fahrt gewesen. Egal, ob ich jetzt in Deutschland oder in Luxemburg gearbeitet hätte. Und das macht mir nichts aus. Die Strecke ist leicht zu fahren. Ich habe hauptsächlich Autobahn und B51. Also da kann man Podcast anmachen und einfach ein bisschen chillen auf dem Weg zur Arbeit und auf dem Weg nach Hause.
Das ist für mich okay. Ja, wenn es für dich Zeit ist zum Runterkommen, dann ist ja gut.
Ja, auf jeden Fall.
Ich persönlich finde es gerade eine sehr lange Zeit, aber ich bin es auch gar nicht gewöhnt, deswegen.
Ja, klar.
Okay, auf jeden Fall bist du sehr glücklich, dort zu arbeiten.
Genau.
Höre ich raus. Und
auf jeden Fall.
Die Arbeitsbedingungen, wie sind die so, wenn ich mal fragen darf? Weil Lehrer haben es ja, finde ich, in Deutschland auch nicht super einfach, je nachdem, auf welcher Schule man, an welcher Schule man unterrichtet. Aber es ist ja schon ein sehr knackiger Job auch. Wie findest du es, in Luxemburg zu arbeiten?
Ich habe ja jetzt tatsächlich nur die Erfahrung an einer Schule bisher gehabt. Und da das eine wirklich kleine Privatschule gewesen ist, weiß ich nicht, ob ich da auch wieder in so einer Art Bubble gewesen bin. Also da war Arbeiten sehr angenehm, weil man ja eigentlich alle Schüler kannte an der Schule, ein kleines Kollegium hatte, sich super absprechen konnte. Das war doch recht familiär, muss ich sagen. Also ich glaube, das war dann doch eher auch so eine Blase. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es an der einen oder anderen öffentlichen Schule in Luxemburg auch, ich sag mal, anstrengender für die Kollegen ist. Ne? Also, dass da die Herausforderungen größer sind.
Wie ist so der Unterrichtston? Ich meine, man sagt ja immer, in Frankreich ist es autoritär. In Deutschland finde ich es eigentlich, also nach all dem, was ich jetzt in Erfahrung gebracht habe, von all meinen Podcast-Gästen aus dem Ausland, finde ich es gar nicht so schlecht in Deutschland. Wir sind nicht zu autoritär, wir sind aber auch nicht zu lasch. Also,
grob
ja,
gesagt.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Ich stark pauschalisiere, aber wie ist denn das in Luxemburg? Ist da der, ist es Frontalunterricht oder ist
das nicht das? Okay. Also, ja. Man hat im Referendariat so viel ausprobiert und so viel gelernt und da habe ich in Luxemburg gesehen, dass dann doch wieder eher in Richtung Frontalunterricht geht. Natürlich habe ich da so oft es ging eben auch Partnerarbeit und Gruppenarbeit versucht, aber das System ist tatsächlich eher noch so meiner Meinung nach frontal ausgerichtet. Aber auch da, vielleicht war das meine kleine Bubble, in der ich da auch gewesen bin, aber Luxemburg ist da zum Beispiel auch in dem System, in dem ich gearbeitet habe, muss ich jetzt auch dazu sagen, so ausgerichtet, dass die Schüler sehr, sehr viele schriftliche Tests schreiben. Also da wird auch dann nicht so großen Wert auf die mündlichen Noten und auf eben andere Noten gelegt. Da ist wirklich dieser Hauptfokus noch auf den Klassenarbeiten, was ich ein bisschen schade fand. Also natürlich, man hat da immer noch den Spielraum als Lehrer zu sagen, ich mache trotzdem noch eine Präsentation und hier noch eine mündliche Prüfung oder ich lasse die noch irgendwie ein Portfolio erarbeiten oder wie auch immer. Ne, mit zusätzlicher Arbeit geht das, aber das liegt dann an dir. Ne? Da musst du dann eben sagen, ich gestalte das ein bisschen um, weil so von dem Unterrichtsstoff und was so erwartet wird oder was du prüfen sollst, ist es schon, ich sag mal, ein starker Fokus eben auf den schriftlichen Arbeiten, finde ich. Also ich denke, da sind sie auch ein bisschen im Wandel, aber
Kann Vor- und Nachteile haben, das Konzept, je nachdem, was die Stärken eines Schülers sind, ne?
Definitiv, definitiv. Ich meine, wenn man sieht, wie es in deutschen Schulen manchmal war, ich weiß nicht, ob das jetzt noch so ist. Ich meine, ich bin jetzt schon 12 Jahre raus aus dem deutschen System, aber es gab ja auch früher zu meiner Zeit Fächer, die waren epochal. Da hast du teilweise ja gar keine Klassenarbeit geschrieben. Mhm. Und dann ist es wieder sehr auch vom Lehrer abhängig, ne? Mhm. Und da hast du natürlich mit schriftlichen Prüfungen hast du eben, wie soll ich sagen, einen Nachweis, ne, für den Schüler und für dich auch, ne, dass man eine Note auch rechtfertigen kann.
Ja. Ja. Könntest du dir vorstellen, auch dort zu leben?
Vom Land her fände ich es sehr schön. Also ich finde, Luxemburg hat unglaublich viel zu bieten. Richtig schöne kleine Ortschaften, die vielleicht auch so ein bisschen an Frankreich erinnern. Also ganz tolle Landschaft auch. Aber von den Preisen her, also ich meine, wir sind da jetzt sowieso raus. Mein Mann hat gebaut und wir leben ja jetzt wirklich dann grenznah. Wir ziehen hier aus unserem Ort, wo wir uns auch sehr wohlfühlen, jetzt auch nicht weg. Also das ist nicht der Plan. Aber Luxemburg, also das kannst du dir nicht leisten. Mhm. Also das ist wirklich ein teures Pflaster.
Okay.
Also es gibt deshalb auch ganz viele Pendler eben, aber auch doch recht viele, denke ich, Luxemburger, die grenznah dann eben auch auf der anderen Seite wohnen, weil irgendwie in Luxemburg einfach nichts mehr zu finden ist oder nichts, also es nicht mehr zu bezahlen ist.
Ja, witzige Anekdote von mir. Ich wollte dann natürlich auch mal so einen Wochenendurlaub machen mit der Familie. Denkst du, ich habe irgendeine Unterkunft gefunden, die bezahlbar war?
Ja, ja.
Also es war, weil wir sind ja mit 3 Kindern, brauchst du auch ein bisschen mehr Platz einfach. Aber es hat die Anforderungen, die ich hatte, haben nicht das Angebot gematcht. Also ich habe es eigentlich wieder ad acta gelegt und gesagt, na gut, vielleicht dann doch mal nur durchfahren und
da kann ich halt jetzt, ja gut, dazu kann ich natürlich nichts sagen, weil ich habe in Luxemburg selbst ja noch nie jetzt eine Unterkunft gebraucht. Aber Luxemburg ist auf jeden Fall sehenswert. Also als Tourist, ich kann es nur weiterempfehlen.
Okay.
Ich habe ja jetzt schon viel mit den Schülern auch gesehen und ich war auch privat. Also ich habe ja auch Luxemburger Freunde, wenn wir da wandern waren oder so. Also es gibt so Müllertal zum Beispiel, das ist so wunderschön da wandern zu gehen. Und es gibt auch Angebote für Kinder. Aber da kann ich einfach nur empfehlen, vielleicht tatsächlich dann eben auf der deutschen Seite sich was zu suchen und einfach generell vielleicht die Grenzregion dann mal zu besuchen. Also, dass man nicht nur Luxemburg schaut, sondern eben je nachdem, wo man sich eine Unterkunft sucht. Trier ist ja auch hier ganz nah. Also ich hab 15 Minuten bis Trier oder ich sag mal 20 Minuten bis Trier. Älteste Stadt Deutschlands, die ist auch sehenswert. Und wenn man ein bisschen weiter Richtung Saarland fährt, da ist ja die Saarschleife, die Klöw. Da ist zum Beispiel für Kinder ganz schön ein Baumwipfelfahrt und ein riesengroßer Abenteuerspielplatz. Und da ist man, also Orscholz ist 10 Kilometer von Luxemburg, also von dem Land entfernt. Und von daher, wenn man sich ein paar Tage Zeit nimmt, genau, kann man eigentlich, ich sag mal, die Grenzregion erkunden. Dann lohnt es sich vielleicht eher auch.
Ja, das ist ja ein guter Hinweis. Danke dir.
Ja, gerne.
Okay, dann kommen wir mal zum Thema Babyschlaf. Du hast ja jetzt höchstwahrscheinlich, als du schwanger warst, Vorsorge und Geburt alles in Deutschland erlebt.
Genau.
Aber du hast tatsächlich das Privileg jetzt an der Stelle, dass du Leute befragt hast, die dir da was zu sagen konnten. Deswegen, vielleicht magst du da mal einfach sagen, was weißt du über den Umgang bezüglich Babyschlaf?
Genau, vielleicht gehe ich aber auch noch gerade einmal einen Schritt zurück. Ich hätte theoretisch als Grenzgängerin auch die Möglichkeit gehabt, Ärzte in Luxemburg in Anspruch zu nehmen. Also die Möglichkeit hätte ich gehabt. Ich bin auch über Luxemburg ja versichert als Grenzgänger. Das heißt, ich kann beide Seiten sozusagen in Anspruch nehmen. Ich kann zu deutschen Ärzten gehen, ich kann aber auch in Luxemburg gehen, wenn ich möchte. Für mich war jetzt eben die Sprachbarriere, ich kann kein Französisch. War dann der Grund, weshalb ich auch gesagt habe, nee, also bei so einem wichtigen Thema, da will ich mich dann nicht mit Englisch irgendwie durchwursteln, weil je nachdem, welche Krankenschwester oder welchen Arzt oder so man da trifft an dem Tag, dann muss man sich auf Englisch oder so unterhalten, das war dann nichts für mich und Trier war mir dann auch näher als Geburtsklinik als Luxemburg, aber ich sag mal, die Option hätte ich trotzdem gehabt, also das hätte ich machen dürfen und
hätte das irgendwie einen Vorteil gebracht für dich? Also ist die Versorgung
besser? Sagen wir mal so, wenn mein Kind in Luxemburg auf die Welt gekommen wäre, hätte er natürlich die luxemburgische Staatsbürgerschaft gehabt. Das hätte für ihn dann den Vorteil auf jeden Fall gehabt. Aber ansonsten, ich denke, man sollte sich die Klinik aussuchen als Schwangere, in der man sich am wohlsten fühlt. Und die haben wir uns hier in Trier dann eben rausgesucht. Ich kannte das Mutterhaus schon. Jetzt habe ich zwar Namen genannt, aber ist ja auch egal. Ich kannte die Klinik schon vorher und für mich stand fest, die möchte ich auf jeden Fall als Geburtsklinik haben, weil die auch eine Säuglingsstation haben, wenn was mit dem Kind ist. Ne? Und unserer musste auch tatsächlich die ersten Tage noch auf die Frühchenstation, weil der Probleme mit der Lunge hatte. War aber dann alles relativ schnell in Ordnung. Aber ja, also es war die richtige Entscheidung für uns auf jeden Fall.
Okay.
Ja. Zu Luxemburg. Also vielleicht noch was. Ich bin halt Lehrer, man hört's. Ich rede und rede und rede. In der Schwangerschaft habe ich zum Beispiel die Vorteile noch mitgenommen. Es gibt Bonuszahlungen. Und zwar habe ich als Schwangere einfach regelmäßige Untersuchungen beim Frauenarzt und eine Untersuchung beim Zahnarzt mir abstempeln lassen müssen und habe direkt 580 Euro von Luxemburg bekommen dafür.
Oh.
Ja, ne? Und als Geburtszulage gab es das ebenfalls nochmal. Also es gibt auch sowas wie ein U-Heft in Luxemburg. Und das hatte ich dann schon mit ins Krankenhaus und eben für diese erste Untersuchung im Krankenhaus, also die ersten beiden Untersuchungen im Krankenhaus und eben die Geburtsurkunde, die habe ich da auch eingereicht, gab es dann ebenfalls wieder diese 580 Euro. Und wenn die ersten zwei Jahre vorbei sind jetzt mit dem Kleinen und ich habe da regelmäßig die Untersuchungen gemacht und habe das vom Kinderarzt abstempeln lassen, gibt es das noch ein drittes Mal. Und das finde ich zum Beispiel ganz nett. Ne?
Ja,
das gibt es in Deutschland nämlich nicht. In Deutsch. Ja, also es ist so ein ganz netter Anreiz. Da ist Luxemburg sowieso auch großzügig. Also ich muss sagen, okay, Kindergeld unterscheidet sich nicht viel von den Deutschen, würde ich jetzt mal behaupten. Aber was diese ganzen Zulagen und Unterstützungen angeht, auf jeden Fall.
Ja, zahlen also, die Menschen da hohe Steuern, dass das alles finanzierbar ist, oder?
Eben nicht. Also das ist ja der Vorteil. Deshalb gibt's ja so viele Luxemburg-Pendler. Wir haben eine geringere Steuerbelastung in Luxemburg. Deshalb habe ich trotz teilweise selben Bruttogehalt in Luxemburg im Endeffekt mehr raus als Grenzgänger.
Ah, okay, ja? Spannend. Also,
genau.
Das heißt, da werden wahrscheinlich auch viele ihre Unternehmen gründen, oder?
Ja.
Habe ich gerade überlegt, wenn das so gut ist. Okay, also es ist halt nur nicht bezahlbar, da zu leben. Also es ist so ein bisschen...
Ja, was heißt, ich meine, es leben ja immer noch über 600.000 Menschen in Luxemburg, also die müssen es ja auch irgendwie bezahlen können. Aber wenn ich die Preise natürlich vergleiche und auch so in den Gesprächen mit Luxemburgern, es ist viel teurer auf der anderen Seite. Ne? Ich meine, sie verdienen mehr, aber dafür ist auch alles teurer. Also wenn du da in ein Geschäft einkaufen gehst, ne, Lebensmittel, zum Beispiel, ne? Und auch die Grundstückspreise. Es ist einfach alles teurer. Mhm. Das Einzige, was günstiger ist, ist der Sprit. Wenn du tanken gehst, das ist günstiger. Aber ansonsten, ja, es sind schon hohe Kosten, die da auf dich zukommen.
Okay, das heißt, es ist einfach fast schon ein elitäres Land.
Ja, irgendwo. Also ich kann es jetzt nur von außen, wie gesagt, ja, aus meiner ganz subjektiven Perspektive so erklären. Ja. Wobei ich sagen muss, eine, die ich extra hier für den Podcast befragt habe, die ist Grundschullehrerin in Luxemburg, hatte ich ja schon gesagt, hat jetzt das zweite Kind bekommen. Und von ihr weiß ich eben auch, dass sie ganz, ganz lange jetzt nach einem Haus gesucht hat, weil es für sie wirklich schwer war, etwas zu finden, was natürlich auch ihren Vorstellungen entspricht. Das kam natürlich auch noch dazu, aber was eben auch noch bezahlbar war. Mhm. Also sie hat jetzt was gefunden. Es ist also möglich in Luxemburg, aber sie hat wirklich lange suchen müssen.
Okay.
Ja.
Und
also, okay.
Ist alles gut. Wenn wir jetzt davon ausgehen, es kriegt jemand ein Kind in Luxemburg.
Ja.
Soweit ich es gehört habe, sind die monetären Vorteile gegeben. Was macht denn diese Person jetzt aber trotzdem im Vorfeld, was das Thema Babyschlaf angeht? Oder anders gefragt, gibt es da eine Elternzeit?
Also, die ich befragt habe, die haben sich jetzt tatsächlich mit dem Thema Schlaf im Vorfeld nicht extra, sage ich mal, damit beschäftigt. Interessanterweise, ich habe noch eine zweite Freundin gefragt, die ist Psychologin ja in Luxemburg und die hat auch gesagt, nee, sie wollte sich da jetzt auch nicht verrückt machen. Und beide haben dann witzigerweise gesagt, nee, also wenn du da Hilfe bräuchtest, gibt Anlaufstellen, kannst einfach googeln. Beide haben mir die Initiative Initiativ Lebensufang, also Initiative Lebensanfang genannt. Und ich hatte auch einfach mal gegoogelt in Luxemburg und habe gedacht, komm, gibst mal Babyschlaf ein. Und dann kommt man tatsächlich auch direkt zu dieser Seite. Da geht es nicht nur um Babyschlaf an sich, sondern da ist tatsächlich, ja, wie das Wort schon sagt, Initiative Lebensanfang, ganz, ganz viele Fragen rund ums Baby und eben auch Experten. Die Seite ist auf Deutsch und Französisch. Da findest du alle möglichen Infos für Eltern, auch zum Beispiel zum Thema Stillen. Da gibt es auch ein Prospekt, den ich gefunden habe, so eine Zeitschrift, die da regelmäßig erscheint, wo man auch nochmal Artikel dazu nachlesen kann, wo man sich also auch informieren könnte. Also die Stellen gibt's. Es gibt auch Hebammen, die dich da begleiten. Allerdings, ich glaube, eher nach der Geburt, nicht so im Vorfeld, aber Ansprechpartner hätte man da auf jeden Fall. Also wenn du da googelst, dann kommst du relativ schnell auf die Seite, wenn du da Interesse hast, dich da vorher einzulesen. Dann könntest du das auch machen. Und ich habe auf dieser Seite auch tatsächlich mal so ein bisschen geguckt und habe eben auch gefunden, dass da zum Beispiel auch erklärt wird, dass man ein Kind begleiten soll. Da stand eben gegen das Färbern. Also Färbern war da als Negativbeispiel zum Beispiel auch aufgeführt, was ja schon mal positiv ist, ne, dass solche Tipps da eben nicht mehr gegeben werden. Und ja, dass das Kind viel Nähe braucht am Anfang. Ja. Mhm. Also sowas habe ich jetzt da auch gesehen. Beide haben mir gesagt, dass sie meinen, dass es, oder nicht nur beide. Ich habe ja noch eine dritte Person gefragt, eine Erzieherin in der Maison Relais, beziehungsweise die arbeitet in der Maison Relais. Das ist diese Betreuung, die außerschulische Betreuung. Bei ihr ist aber noch eine Crèche angegliedert. Das ist sozusagen wie eine Kita bei uns, also für die ganz kleinen Kinder. Ne? Mhm. Und alle drei haben mir eigentlich gesagt, dass bedürfnisorientiert auf jeden Fall schon in Luxemburg angekommen ist. Die Psychologin meinte eher so, aus ihrer Perspektive gibt es zwei Lager. Es gibt noch die sozusagen die alten Methoden irgendwie noch durchziehen, das Kind noch mal schreien lassen, aber eben, dass es auch welche gibt, die bedürfnisorientiert sind. Und die Grundschullehrerin meinte, so aus ihrem Freundeskreis, sie kennst da eigentlich nur, dass bedürfnisorientiert mit dem Thema Schlaf umgegangen wird. Auch Familienbett ist da teilweise schon ein Thema. Nicht bei allen, aber wenn es eben kein Familienbett an sich ist, dann wird das Beistellbett eben an das Elternbett geschoben, sodass das Kind trotzdem bei den Eltern liegt. Und die Erzieherin die hat mir gesagt, dass die eben bei den ganz Kleinen auch versuchen, wirklich erstens mal eine lange Eingewöhnung zu machen, auf das Kind einzugehen Und wenn es dann eben Kinder gibt, die mit dem Schlaf sich noch ein bisschen schwer tun, dass dann auch teilweise eben eine Erzieherin, die zum Beispiel in die Trage packt und dann ein Kind trägt. Ne? Mhm. Also damit es sich da so ein bisschen eingewöhnen kann. Und das finde ich ja jetzt auch schon mal gut.
Also, aber so wie ich es raushöre, wenn es da Crash gibt, dann werden die Kinder auch schon früh
oh ja, abgegeben. Genau, das war ja auch deine Frage, wie das ist mit Elternzeit und Erziehungszeit. Also du hast als Mutter, jetzt will ich nicht lügen, ich glaube, ich hatte 8 Wochen vor Geburtstermin eben meinen Mutterschutz. Und dann hast du als Mutter 3 Monate nach der Geburt eben ebenfalls frei. Früher war das noch so, da hattest du, wenn du nicht gestillt hast, 2 Monate frei gehabt. Und wenn du gestillt hast, 3 Monate. Das ist aber mittlerweile, haben alle diese 3 Monate, wenn ich mich nicht täusche.
Aber bezahlt? Und
genau, voll bezahlt.
100%. Also das war,
ja, ich will jetzt nicht lügen, aber doch, müsste voll bezahlt gewesen sein. Mhm. Ach, es ist letztes Jahr gewesen, meinst du, ich könnte mich noch erinnern? Nee, also das müsstest du noch voll bezahlt bekommen haben.
Und wie hast du das gemacht? Bist du dann nach 3 Monaten wieder zur Arbeit?
Nee. Ich habe mir die Elternzeit tatsächlich genommen. Und da hast du verschiedene Modelle. Also ich habe Vollzeit, weil für mich als Lehrerin ja, das lohnt sich nicht, da halbtags zu gehen, weil dann kann es dir auch passieren, dass die Schule dir einen Stundenplan gibt, dass du jeden Tag kommen musst. Und wenn es dann halt nur für 2 Stunden ist und das ist dann, weißt du, dann hast du eine Stunde Fahrt hin, 2 Stunden Unterricht. Ja. Oder sogar noch länger, je nachdem, wie die Stunden verteilt sind. Die Schule ist ja nicht verpflichtet, dir die Unterrichtsstunden dann auf 2 Tage zu packen. Und du musst trotzdem dann an Konferenzen teilnehmen und an Elternabenden und so weiter und so fort. Und das ist für mich dann, also das wäre für mich viel zu stressig gewesen. Das gibt es auf jeden Fall an meiner neuen Schule, an der ich anfangen werde. Ich habe schon ein paar Kollegen im Vorfeld kennengelernt. Da ist eine junge Mama, die eben nach den 3 Monaten dann wieder gegangen ist. Aber ja, für mich, oh Gott, nee. Also ohne, dass ich wusste, was auf mich zukommt, bin ich im Nachhinein noch sehr glücklich, dass ich den Erziehungsurlaub eben mit Vollzeit genommen habe. Das heißt, du kannst dann 6 Monate Vollzeit nach diesen 3 Monaten noch anhängen. Hm. Und dann musst du aber auch Vollzeit wieder arbeiten gehen danach. Das heißt, ich musste dann auch Vollzeit wieder einsteigen. Du kannst auch ein Teilzeitmodell wählen. Und das erstreckt sich dann über eine längere Zeit. Das kommt eben auf das Teilzeitmodell an, ob du da jetzt 50%, 80% gehst. Es gibt auch Arbeitgeber, mit denen kannst du auch eine längere Zeit aushandeln, sozusagen dann unbezahlt zu Hause bleiben. Eine Freundin von mir, die auch Pendlerin ist, die hat das so gemacht. Also die ist länger als diese 9 Monate zu Hause geblieben, weil der Arbeitgeber das eben so ermöglicht hat. Ne? Aber das wäre jetzt bei mir auch nicht möglich gewesen, muss ich sagen.
Hat dein Kind mit 9 Monaten durchgeschlafen?
Nein.
Wie hast du das dann gemacht? Weil du musst irgendwie wieder...
Ja, sehr müde in die Schule gegangen und Gott sei Dank, muss ich sagen, hatte ich auch nur eine halbe Stundenzahl sozusagen. Das hat sich ergeben, dass ich die restlichen Stunden, die ich normalerweise Unterricht gehabt hätte, sozusagen nur für Vertretung eingesetzt wurde. Und da ich oft keine Vertretung machen musste, war ich dann in der Schule und hatte frei. Also ich hatte Gott sei Dank nicht so Stress.
Und dein, euer Kind, war im
Kindergarten? War zu Hause. Nee, war zu Hause, weil mein Mann ist ja auch Luxemburg-Pendler und der hat sich das halbe Jahr Erziehungszeit, also Erziehungsurlaub, dann auch direkt genommen. Mhm. Also den Vätern steht das ebenfalls zu in Luxemburg. Du kannst da auch nichts abgeben. Also der hätte jetzt auch nicht sagen können, okay, mein halbes Jahr oder ich gebe noch 3 Monate meiner Frau. Aber ihm als Vater stehen die 6 Monate Elternurlaub genauso zu wie mir. Und wir haben es dann eben so gemacht, dass er den Erziehungsurlaub genommen hat bis zu unseren Sommerferien. Das heißt, wir hatten 3 Monate noch zusammen frei, was ich sehr schön fand. Und ja, wir sind Lehrer.
Man muss viel drumherum organisieren, privat dann, ne? Um das abzubilden.
Ja, für uns ging das jetzt. Also okay. Man muss jetzt sagen, der Kleine hat sich einfach das perfekte Geburtsdatum ausgesucht, nämlich der Beginn unserer Sommerferien. Und von daher, ja, konnten wir wirklich dieses erste Jahr dann eben mit unserer Elternzeit abdecken und hatten jetzt eben noch 2 Monate zusammen frei. Also
ja, okay. Ja, wenn ich es richtig verstanden habe, kannst du mich korrigieren. Also du hast die 3 Monate nach der Geburt voll bezahlt freinehmen dürfen Genau. Und hast da nochmal 6 Monate auch vollbezahlt rangehängt?
Die 6 Monate, der Elternurlaub ist nicht mehr voll bezahlt. Das ist dann gestaffelt nach Gehalt. Aber da gibt es eben auch eine Obergrenze, bei der sind wir gewesen. Ja, das war schon ein starker Einschnitt, muss ich sagen, in unseren Lohn. Also das haben wir schon gemerkt. Ich meine, wir hatten im Vorfeld auch eben Geld zur Seite gelegt, genau für den Fall. Das darf man auch eigentlich gar nicht so laut sagen. Das ist ein pures Luxusproblem. Ich meine, was wir als Eltern Geld bekommen haben in der Zeit, das verdienen manche in Deutschland nicht. Von daher, ich meine, man passt natürlich sein Leben an sein Gehalt so ein bisschen auch an. Ne? Also man ist es halt einfach irgendwann auch gewohnt, so viel zu verdienen. Ja. Und deshalb war es für uns natürlich ein Rückschritt, muss man jetzt dazu sagen. Aber
ja, ich wollte gerade sagen, weil Elterngeld ist ja gut, dass wir es in Deutschland überhaupt haben. Aber wenn man so mit vielen spricht, hört man auch immer raus, es reicht halt vorne und hinten nicht.
Ja, ich frage mich immer wieder, wie Otto Normalverbraucher in Deutschland überhaupt sein Leben bestreiten kann. Ganz ehrlich, ich bin es mittlerweile halt 12 Jahre Luxemburg, ich bin es jetzt gewohnt, wirklich gut, richtig gut zu verdienen, kann man echt so sagen. Und man gewöhnt sich natürlich auch an das Geld und frage mich im Alltag ganz oft, wie macht bitte die Mutter das, die ja entweder Teilzeit arbeiten geht oder zu Hause bleibt, wo nur ein Partner verdient. Ne, oder auch der Vater, der zu Hause bleibt und die Mutter verdient das Geld. Ich meine, ist. Ne?
Also mein Mann sagt mir immer, und das finde ich auch einen schlauen Satz, wenn den größten Fehler, den man machen kann, ist, wenn man mehr verdient, seinen Lebensstandard daran so anzupassen, dass man nicht mehr sparen kann. Also ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. Wenn man wenig Geld hat, kommt man ja mit dem Wenigen irgendwie aus.
Ja, ja.
Nicht, ist es nicht toll, klar. Aber oft ist es ja so, dass man eigentlich dann ganz gut, also nicht ganz gut, man kriegt es irgendwie hin und dann gibt es eben auch Menschen, die verdienen immer mehr und mehr und mehr und geben auf einmal auch mehr und mehr und mehr aus, anstatt das, was sie mehr verdienen, auf die Seite zu legen. Und das hat er mir neulich halt gesagt und meinte, das ist eigentlich der größte Fehler, den wir machen können, Schatz. Und dann habe ich gesagt, ja, gut, dass du es mir sagst, klar. Ich kann mir schon vorstellen, dass es auch nicht einfach ist, weil wenn man mal mehr verdient, dann will man sich auch mehr gönnen, aber
ja, da hat er vollkommen recht. Und aber in die Falle sind wir halt auch getappt, muss man sagen. Aber ja, ich meine, es war eine absehbare Zeit und wir kamen ja jetzt auch gut damit rum. Aber ich frage mich halt jedes Mal, weißt du, wenn ich in DM gehe und ich gehe mit 250 Euro da raus, dann denke ich mir, okay, ich zücke halt meine Karte und denke mir auch, holla die Waldfee, das war ein teurer Einkauf. Aber ja, ich kann es mir halt dann noch leisten. Aber bitte, wie?
Wir machen das andere.
Ja, wir machen es andere. Wirklich. Also,
ich habe auch mal ganz wenig verdient. Wie soll ich es dir beantworten?
keine Ahnung.
Also. Naja, ich glaube, man haushaltet einfach anders, denke ich. Und ist es optimal? Nö. Aber irgendwie kriegt man es hin. Und nicht jeder bleibt ja auch so lange in der Elternzeit. Oder ne, andere Leute arbeiten nebenher noch was oder haben viele Jobs noch drumherum. Oder der Mann verdient vielleicht, wenn sie Glück haben, ein bisschen mehr und kann das, also oder der Partner, die Partnerin. Und dass man das irgendwie zusammenstemmen muss. Es gibt die unterschiedlichsten Konstellationen. Fair ist es nicht immer.
Ja, also ich glaube, das ist aber auch ein Grund, warum in Luxemburg da doch recht viele wieder relativ früh arbeiten gehen. Ne? Also ich denke halt, wie ich ja eben schon gesagt habe, Luxemburg ist sowieso teurer als Deutschland. Und ich denke, wenn man sich einen gewissen Lebensstandard aufgebaut hat und da eben, naja, ich sag mal, das Einkommen auch verbraucht, dann können so zusätzliche 6 Monate in Elternzeit ein Riesenloch eben in den Geldbeutel reißen.
Ja,
oder
klar.
Ja, manche können sich dann halt eben auch nicht leisten, die Zeit zu Hause zu bleiben. Ich bin froh, dass wir das jetzt machen konnten. Es war jetzt ein guter Zeitpunkt, um den Kleinen bei der Tagesmutter einzugewöhnen, obwohl es mir immer noch schwer gefallen ist als Mutter, muss ich wirklich sagen. Aber wir konnten es Gott sei Dank zu zweit dann eben so stemmen, dass wir das erste Jahr zumindest zu Hause für ihn da sein konnten. Aber ja, eben viele, da geht's finanziell nicht. Und das, denke ich, siehst du auch in Luxemburg, dass da eben so viele kleine Kinder eben auch schon abgegeben werden. Die haben zwar dafür auch ein sehr großes Netz, muss man sagen, an Crèchen, also an diesen Kindertagesstätten. Da gibt's ganz viele staatliche und ganz viele private. Aber ja, also für mich ich fand es schön, dass er zumindest das erste Jahr zu Hause bleiben konnte.
Ich finde das auch schön, wenn das geht. Ja. Aber es klingt für mich trotzdem so, wie das Land grundsätzlich strukturiert ist, dass man die Erwartungshaltung hat, dass alles schnell wieder funktionieren muss.
Ja, glaube ich auch.
Und davon hätte ich eigentlich hinter, dass das nicht immer bedürfnisorientiert läuft.
Ich glaube, da musst du, also da es so viele verschiedene Einrichtungen in Luxemburg gibt, ist das natürlich auch schwer zu sagen. Also wenn eine jetzt aus ihrer Erfahrung heraus sagt, ja, wir versuchen da dem Kind so gerecht wie möglich zu werden, dann glaube ich das auf jeden Fall auch. Aber sie hat auch gesagt, da sind wir schon ein bisschen beim Negativen, manchmal kommt eben auf ein so eine Erzieherin 6 von diesen Säuglingen, Kleinkindern, ne, in dem Alter. So, und das ist einfach viel zu viel. Ob das jetzt speziell diese Einrichtung ist oder ob das generell Luxemburg abdeckt, kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Aber allein schon, dass es in der Einrichtung mal dazu kommt, ne, ist ja viel zu viel. Aber wie gesagt, sie legen sich auch zu den Kindern hin, wenn die ihre Schläfchen machen. Da wird auch die Hand aufgelegt oder ja, in dem Beispiel, was sie mir genannt hatte, auch mal die Trage eben, wenn es gar nicht geht. Also, dass die Kinder eben nicht schreien gelassen werden. Also,
aber guck mal, du weißt ja, wie es bei deinem Kind war.
Ja.
Man war 100%, nee, wenn nicht sogar 1000% belastet, mit, auch mit Schlaf organisieren. Wie machst du das mit 6 Säuglingen?
Ich habe keine Ahnung.
Ein Kind in die Trage, okay. Und 4 weinen dann? Also,
ja.
Für mich, ich glaube nicht, dass das klappt alles. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich bin gerade sehr, sehr skeptisch.
Ja, ich weiß es auch nicht. Wobei ich sagen muss, man weiß jetzt natürlich nicht, wie die Einrichtung das organisiert, ob die jetzt tatsächlich auch zum Beispiel sagen, ah ja, 6 Säuglinge mit 4 Monaten nehmen wir parallel jetzt auf. Ich weiß zum Beispiel bei meiner Tagesmutter, ich wundere mich auch jedes Mal wieder, wenn ich da 5 Kinder sehe. Und es ist total ruhig und die spielen super und sie schickt mir da auch mal ein Foto, wie die am Frühstückstisch sitzen. Und ja, also auch jedes Mal, wenn ich den Kleinen abhole, da ist eine super Stimmung. Der schläft bei ihr phänomenal. Also der schläft mittlerweile alleine bei ihr ein im Kinderbett. Bei uns hat er das Kinderbett erst einmal benutzt. Das war im April. Ja, und die hat auch einfach ein Händchen dafür. Und ich denke mal, wenn du Kinder hast, die schon eingewöhnt sind und dann kommt wieder ein neues dazu, dann kann man es vielleicht handeln. Also von außen betrachtet. Für mich wäre es absolut nichts, weil ich frage mich jedes Mal, wie man das schafft, 5 fremde Kinder zu betreuen, auch unterschiedlichen Alters, aber alle noch so klein. Aber ja, unsere Tagesmutter ist jetzt hier auf der deutschen Seite, muss man auch dazu sagen, aber ist ja egal, ist ja vom Prinzip her dann ähnlich. Ja, die hat einfach ein Händchen dafür. Der liebt es, zu ihr zu gehen. Der ist gut gelaunt, wenn er sie sieht. Der ist gut gelaunt, wenn ich den abholen gehe. Und da ist jetzt aktuell, sind da 2 Zweijährige, 2 Einjährige und einer, der jetzt 3 wird Anfang des nächsten Jahres. Also, ne, wenn du mal über das Alter nachdenkst, also ich wäre komplett überfordert. Mir reicht mein Sohn, der jetzt 1 Jahr alt ist, vollkommen aus.
Ja.
Und, ja, also manche können es.
Und was denkst du, machen wir Deutschen anders? Babyschlaf?
Also was ich so ein bisschen, also ich glaube, es kommt auch auf die Bubble an, in der du in Luxemburg bist. Aber ich glaube, wir sind doch im Großen und Ganzen da doch schon bedürfnisorientierter, wenn es jetzt so in den privaten Bereich auch geht. Ne? Mhm. Wie gesagt, die Grundschullehrerin meinte, dass sie in ihrem Freundeskreis eigentlich keinen kennt, so großartig, der jetzt das Kind hat schreien lassen. Also da wüsste sie jetzt niemanden. Aber die Psychologin hat halt gesagt, dass es da eine in ihrem Bekanntenkreis gab, die das eben so durchgezogen hätte. Ja, wobei ich glaube, im Großen und Ganzen ist das bindungs- und bedürfnisorientierte auch in Luxemburg angekommen. Also wenn ich das jetzt so von meinen 3 Quellen, sage ich mal, so sagen kann, dann ja. Aber was machen wir Deutsche anders? Ich glaube, dass bei uns dann doch noch nicht so viel Druck ist wie in Luxemburg. Ne? Also ich glaube, der Leistungsdruck, was du als Arbeitnehmer eben auch in Luxemburg hast, der ist da größer. als in Deutschland, beziehungsweise vielleicht auch, wenn du in Luxemburg lebst, ist eben der finanzielle Druck dann auch größer und dadurch ist der Druck auch auf die Kinder größer. Und ich glaube, das ist sowas, das würden mir die Luxemburgerinnen auch bestätigen. Es ist schon ein anderer Leistungsdruck bei den Kindern, ne? Also zum Beispiel, dass die mit, wie war es, ich glaube mit 3 oder 4 müssen sie trocken sein, ne? Zum Beispiel, wenn sie da in der Einrichtung sind. Ich merke das auch bei meinen Schülern, dass der Leistungsdruck da einfach höher ist, was die Eltern von den Kindern erwarten, was die für einen Abschluss machen müssen, dieser Prüfungsdruck. Also das empfinde ich in Luxemburg höher. Ich habe jetzt vergessen, da die Statistiken mal rauszusuchen, aber ich meine mich zu erinnern, dass auch die Selbstmordrate in Luxemburg doch auch ein bisschen erhöht ist. Also ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich habe, wie gesagt, da keine Statistik, keine Daten jetzt rausgesucht, aber das ist schon so ein bisschen die Negativseite, definitiv.
Na gut, wenn du
Ne?
gesagt hast, das ist auch eher Frontalunterricht oder mehr verschriftliche Prüfungen, dann muss da ja auch ein Leistungsdruck dahinter stecken, ne? Da fehlt
Und
irgendwie
ich
auch die
denke,
Zeit.
ja, das glaube ich auch. Und ich glaube auch, also mein Mann zum Beispiel, der arbeitet ja auch an der Grundschule. Wenn ich sehe, dass die Schüler da 36 Stunden haben, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, dann finde ich das schon heftig für so ein Grundschulkind. Für ihn ist
Ja.
das normal. Er kennt es aus Belgien auch nicht anders. Belgien ist halt auch nochmal ein anderes Thema. Da könntest du dann auch nochmal einen Podcast zu machen. Ich glaube, da ist einfach generell dann schon mehr Druck. Ich meine, er zum Beispiel, er findet das gut und ich sage, boah, ich finde so ein kleines Kind, das muss eigentlich mittags nach Hause. Also ich kenne
Ja.
es so aus meiner eigenen Kindheit. Klar, ich hatte auch den Luxus, meine Großeltern waren auch bei uns im Haus.
Ach, schön.
Das heißt, ich war da auch nie alleine. Aber ja, ich finde so Grundschulkinder, dass die überhaupt nachmittags noch Unterricht haben, finde ich zu viel.
Ja.
Muss ich ganz ehrlich
Also
sagen.
wir haben das bei uns nicht. Also,
Nachmittagsunterricht.
nee, also wir haben das jetzt hier in unserer Region nicht. Nachmittagsunterricht in der Grundschule. Und ich kann mir auch vorstellen, das wäre zu viel. Aber es gibt ja auch Ganztagsschulen. Und ich weiß nicht, was da bei Grundschülern Ganztagsschule bedeutet. Quasi einfach nur Vormittags- bis Mittagsunterricht und dann Nachmittags Aufbewahrungszeit, sage ich mal. Ne? Oder
Ja,
wirklich.
ich weiß, was du meinst.
Ja, das weiß ich eben nicht, wie man das ist ja auch Ländersache, ne? Da habe ich jetzt
Ach
auch keinen Überblick, aber.
ja. Also da hat keiner, glaube ich, einen Überblick. Ich habe jetzt in Rheinland-Pfalz, wie gesagt, studiert und habe mein Referendariat in Nordrhein-Westfalen gemacht und dann hast du da schon große Unterschiede, gell?
Ja.
Nee, ich glaube, aber da müsstest du wirklich einen Grundschullehrer jetzt hier in Deutschland auch befragen. Ich glaube, dass die nachmittags eher sowas wie Aktivitäten dann haben oder Hausaufgabenbetreuung und solche Geschichten und weniger Unterricht. Mag die eine oder andere Stunde auch mal in den Mittag oder Nachmittag rutschen, aber so viel wie in Luxemburg. Aber die haben halt auch schon unglaublich viel Sprachenunterricht in den ersten Schuljahren, ne? Also, ja, mein Mann ist jetzt, glaube ich, unten mit einem Handwerker, sonst hätte ich ihn noch mal schnell gefragt. Ich will jetzt auch nicht lügen, aber ich meine, die haben 7 Stunden Französisch im dritten Schuljahr
Ui.
und entsprechend auch bestimmt 5, 6 Deutschstunden und eine Luxemburgisch-Stunde,
Okay.
wenn ich mich jetzt nicht irre. Und das fällt ja in Deutschland dann auch schon weg, ne? Also du hast ja, selbst wenn du eine Fremdsprache in der Grundschule hast, nicht so viele Stunden.
Okay.
Ja.
Also im Großen und Ganzen ist Luxemburg so ein, ich kann gar keine Zusammenfassung finden, irgendwie so ein Land mit hohen Bildungsanforderungen,
Ja.
hohem Leistungsdruck irgendwo schon im Vergleich und daraus resultierend hat man ja, so einen Wischiwaschi-Weg, was das Bedürfnisorientierte angeht, je nach Bubble. So habe ich es jetzt
Ja, ich weiß auch
verstanden.
nicht, also wie gesagt, bedürfnisorientiert war jetzt mit den Luxemburgerinnen, mit denen ich mich unterhalten habe, definitiv Thema. Also das ist auf jeden Fall in Luxemburg angekommen,
Ich meine, die
aber
öffentliche Seite, die du genannt hast,
genau.
rät ja vom Färbern ab. Das ist ja schon mal großartig.
Genau,
Ja,
genau.
das ist ja schon mal ein Zeichen dafür,
Genau.
dass das eigentlich hoffentlich auch nicht mehr. Gut, was denn der Arzt draus macht oder die Hebamme,
Genau, nachdem, oder du auch oder machen wir vielleicht direkt schon mal einen Schlenker. Eine, die ich befragt habe, die hat gesagt, sie war irgendwann einfach so am Ende mit der Einschlafbegleitung, dass sie sich eben Hilfe gesucht hat und hat dann einen Schlafcoach in Luxemburg angefragt. Und dieser Schlafcoach hat ihr zu, wie nennt man diese Methode noch, wenn man so peu à peu sich immer weiter entfernt. Sie hat es auch nicht benannt. Ich glaube, es war die Stuhlmethode. Also, dass man immer weiter sich von dem Kind entfernen soll, nur noch Hand halten, irgendwann weg im Raum und nicht mehr, weißt du, so. Also sich Stück für Stück entfernen. Und sie hat es aber Gott sei Dank nicht durchgezogen, weil sie es eben nicht ausgehalten hat, ne, dass ihr Kind weint, und hat dann natürlich richtig reagiert und hat diese Methode dann eben auch nicht durchgezogen. Aber das war dann halt der Schlafcoach in Luxemburg.
Schade ums Geld. Aber gut, definitiv. Diese Coaches gibt es bei uns ja auch ohne
klar,
Ende.
Ne? Klar, das natürlich. Ist so. Wenn ich da auch ganz ehrlich sein soll, ich habe mich ja auch nicht mit dem Thema Babyschlaf großartig vorher befasst. Ich bin da auch sehr blauäugig und naiv rangegangen, obwohl eine Freundin von mir oder eine meiner besten Freundinnen mir deinen Account auf Instagram schon längst empfohlen hat in der Schwangerschaft, habe ich da nur mal so, weißt du, so ein bisschen reingeschaut, ne? Ich habe mir da überhaupt keine Gedanken drüber gemacht, muss ich gestehen. Vielleicht auch, weil meine Nichte so super geschlafen hat und ich habe immer meinen Bruder und seine Frau gesehen, die auch generell so locker irgendwie nach außen hin. Oder die sind nicht nur nach außen locker, die sind locker gewesen. Und die hatten auch, wie sie selbst sagen, ein Anfängerkind. Die hat halt super geschlafen. Ich habe mir da keine Gedanken gemacht, ne? Weil mein Mann hat als Kind angeblich auch super geschlafen. Ich habe super geschlafen, wie ich heute weiß.
Die Gene sind schon mal da.
Ja, und wie ich heute weiß, ich habe meiner Mutter dann erklärt, ja, Mama, das war, im Endeffekt war das Schlaftraining, was du gemacht hast. als sie mir erzählt hat, ich habe dich dann im Bett liegen lassen und hatte mir eine Zeit gestellt und nach 20 Minuten hätte ich dich aus dem Bett genommen, aber du hast nie so lange geweint. Und da habe ich gesagt, gut Mama, aus heutiger Sicht weiß man, das war Schlaftraining. Aber also meine Eltern waren schon damals bedürfnisorientiert. Ich meine, wie ich eben gesagt habe, junge Eltern, ich glaube, das war sozusagen der einzige Fehler, den sie gemacht haben, weil meine Mutter musste mit mir auch über viele, viele Monate bei jedem Zahn, den ich hatte, nachts die Nächte durchwandern, weil ich bei jedem Zahn eine Mittelohrentzündung hatte. Und meine Eltern haben alles immer nach uns Kindern ausgerichtet. Also ich hatte eine super glückliche Kindheit. Und das Schlaftraining weiß ich jetzt heute, dass das gemacht wurde. Ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwie, keine Ahnung, noch Spuren hinterlassen hat. Ich kann mich nicht dran erinnern. Aber ich bin halt deshalb davon ausgegangen, ja, unser Kind, ne? Das schläft auch durch. Wir haben auch gut geschlafen. Bei meinem Bruder läuft's. Ja, dem war nicht so.
Gut, was das für Spuren hinterlässt am Ende.
Ja.
Wer weiß das schon, ne?
Nee, das weißt du natürlich nicht.
Ich wurde auch trainiert und...
Ja, aber da muss ich sagen, was ich manchmal von dir lese, da kommen mir die Tränen. Also es tut mir auch im Herzen leid.
Danke dir. Also ich glaube, ich hatte wirklich eine speziell schlechte Kindheit und deswegen finde ich auch meine Bindung nicht allzu intensiv. Ich sage aber nicht, dass Bindung nicht auch möglich ist, wenn man Schlaftraining macht, aber es ist jetzt kein Freifahrtschein für mach mal ruhig Schlaftraining, dann schläfst du gut und dann holst du die Bindung nach. Ich würde nichtsdestotrotz...
Ich habe so viel darüber gelesen.
Und ich habe so viel... darüber auch, ich habe ja auch eine Therapeutin und die hat auch gesagt, dass sie auch Klientinnen hat, die mit denen das aufgearbeitet wurde, dass die schlaftrainiert wurden und dass das eben ganz, ganz viel hinterlassen hat. Du hattest wahrscheinlich einfach eine absolut glückliche Kindheit, die das alles gerettet hat. Ne? Aber ich würde aber trotzdem mal sagen, wenn man es nicht machen muss und man muss es auch nicht machen, einfach nicht tun.
Nee, also, auf keinen Fall. So ging es mir ja auch. Deswegen ist mir auch, ich mache immer einen Schlenker und komme vom Ästchen aufs Stöckchen und so weiter. ich hatte mir im Vorfeld einfach mal, oder ich hatte mir, als der Kleine schon auf der Welt war, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, hatte ich mir online so einen E-Reader zum Schlaftraining tatsächlich gekauft und runtergeladen. Und das Buch war in so zwei Teile aufgeteilt. Der erste Teil war Theorie und der zweite Teil war das Schlaftraining. Ne? Und ich habe mir da auch gar nichts bei gedacht, wirklich nicht. Und muss sagen, die Theorie hat mir tatsächlich weitergeholfen. Also mal zu erfahren mit den Wachphasen, ne, was man da zu beachten hat, wie das altersabhängig ist, wie viel Schläfchen so in der Regel gebraucht werden, mit welchem Alter. Diese verschiedenen Schlafphasen und so, also das, was du natürlich auch auf deinem Account erklärst, war da eben auch nochmal eine Theorie. Und das fand ich sehr hilfreich für mich. Aber zum Schlaftraining ist es nie gekommen. Ich hatte es mir zwar vorgenommen tatsächlich, weil es so schlimm war. Also ich hatte echt, also nach dieser Schlafregression oder beziehungsweise du sagst ja richtig auch Progression mit 4 Monaten, beziehungsweise bei unserem war es schon mit 3 Monaten, da ging halt gar nichts mehr. Und dann habe ich den 7 Wochen lang tagsüber ausschließlich nur noch in der Trage zum Einschlafen bringen können. Mhm. Und das ging mir wirklich total an die Substanz. Das war dann Oktober, November, Dezember, ne? Das war dann auch noch die dunkle Jahreszeit, da war nur Regen, mein Mann war arbeiten. Die Nächte waren hart für mich, weil der sich auch alle 1,5 Stunden gemeldet hat. Und ich war echt körperlich und mental am Ende. Und da hatte ich mir fest vorgenommen, wenn er das Alter hat, also mit 6 Monaten war es ja so empfohlen, dann machst du Schlaftraining. Und ich wusste schon im Januar, oh nee, das machst du auf keinen Fall. Das hältst du auf keinen Fall aus, weil ich glaube, du hattest noch ganz frisch heute oder gestern so ein Reel geteilt, was das mit einer Frau macht, wenn man das Baby schreien hört.
Ja, gestern und, Abend, ja.
Ach ja, also ernsthaft, ich drehe komplett durch. Ich weiß nicht, wie oft ich schon zu meinem Mann rein bin und der zu Recht ausgeflippt ist, dass ich ihn schon wieder unterbreche in der Einschlafbegleitung, weil ich den Kleinen eine Minute habe weinen hören und es nicht ausgehalten habe.
Ich meine, klar, ich muss an der Stelle auch sagen, ich will mit dem Reel gar nicht sagen, lass die Papas nicht ihre Erfahrungen machen.
Nee, ist schon klar.
Also man soll ja natürlich seinem Partner oder seiner Partnerin auch entsprechend was zutrauen. Aber ich finde, man muss immer im Rahmen haben, trauen wir es auch dem Kind zu. Also kann man das in dem Moment, haben die beiden genug Qualitätszeit am Tag gehabt, auch über einen längeren Zeitraum? Gibt es da genügend Vorerfahrungen, um das eben dann so entstehen zu lassen, weil ansonsten würde ich das nicht unbedingt durchdrücken. Ne? Aber Männer haben, glaube ich, nicht diesen. Ich glaube, das kann man auch nachweisen, dass Männer da nicht so extrem drauf reagieren. Natürlich wollen die ihr Kind auch nicht weinen hören, aber die können das ein bisschen besser.
Die können das ein bisschen besser ab, ja, auf jeden Fall. Wobei man sagen muss, ich kann meinem Mann da ja auch wirklich total vertrauen. Der war ja in der Elternzeit eben auch alleine mit dem Kleinen zu Hause. Also als ich wieder arbeiten war, hat er es ja übernommen. Ne? Er hat zwar nicht die Nächte übernommen, aber auch nur, weil ich es nicht zugelassen habe. Also mein ursprünglicher Plan war auch, dass er die Nächte übernimmt.
Oh.
Weil ich gedacht habe, okay, wenn ich arbeiten gehe, dann halte ich diese Nächte nicht aus, weil sie sind immer noch nicht viel besser. Also seit fast einem Jahr feiere ich das mal, wenn ich 3 oder 4 Stunden am Stück schlafen kann. Aber ich konnte es nicht abgeben. Ich konnte die Kontrolle nicht abgeben und ich kann die Nächte nicht abgeben. Und unterm Strich muss ich auch sagen, wenn sie nicht gerade total hart sind, dann liebe ich es auch noch, dass ich diese Nächte noch habe mit dem Kleinen. Also ja.
Ach, schön.
Ja.
Ja, kurze Frage, käme es für dich jemals, also wenn du ein Haus finden würdest in Luxemburg, würdest du hinziehen oder sagst du, nee, ich hänge doch an Deutschland?
Weißt du, die Frage, die stellt sich hier für uns in der Grenzregion einfach nicht. Also dass wir jetzt sagen, wir ziehen nach Luxemburg, hier sind unsere, Wurzeln eigentlich, die von meinem Mann ja eigentlich nicht, meine Wurzeln eher hier in der Region. Ich bin halt hier geboren in Saarburg, studiert in Trier, ich wohne da nicht weit weg von. Klar, Luxemburg ist auch nur ein Katzensprung bis Trier, aber trotzdem, das hier ist irgendwie meine Heimat. Ne? Und jetzt der Ort, in dem ich hier lebe, ist eben auch meine neue Heimat geworden. Wir verstehen uns super mit unseren Nachbarn. Also es gibt für uns einfach gar keinen Grund, über einen Umzug nachzudenken. Ne, aber
schön.
Also
schön, dass du dich so verbunden fühlst. Das ist
ja, auf jeden Fall.
Was will man mehr, ne? Das hätte ich auch gerne.
Auf jeden Fall. Das ist schade.
Ja, du, ich bin einfach zu oft umgezogen in meinem Leben. Und das ist man irgendwann so ein bisschen heimatlos. Also ich habe eine Heimat, aber ich habe auch ein Zuhause. Aber so wie du das sagst, dieses Gefühl, hier kann man bleiben. Hier fühlt man sich einfach richtig. Das finde ich toll, wenn man das hat. Das liebe ich total, wenn andere das haben, höre ich gerne.
Ja. Ja. Nee, also wie gesagt, Luxemburg ist mit Sicherheit auch schön zum Wohnen. Also na, wenn ich jetzt so die Orte sehe, durch die ich auch teilweise dann eben durchfahre. Also ich habe ja auch Freunde in Luxemburg, die natürlich auch in Luxemburg leben. Und wenn ich die auch besuchen gehe, das ist total toll. Aber ja, kommt für uns halt einfach nicht in Frage. Also ist, da denken wir gar nicht drüber nach.
Okay.
Das wäre jetzt Quatsch.
Weißt aber du, vielleicht sollte ich auch noch... Entschuldigung, ich wollte dich was fragen. Sag du zuerst.
Nee, ich wollte auch mal wieder auf Luxemburg zurückkommen. Wir machen einen Podcast über Luxemburg und ich erzähle nur von mir. Weil du findest ja auch immer interessant, wie das so ist mit dem Stillen. Mhm. Und da hatte ich Gott sei Dank dann auch einen Ansprechpartner beziehungsweise eine Ansprechpartnerin, die mir eben erklärt hat, wie sie das gemacht hat als Grundschullehrerin. Die steht in Luxemburg, tatsächlich stehen die Stillstunden zu, ne? Also sogenannte Nierstunden, wenn du arbeiten gehst. Wenn du Vollzeit arbeiten gehst, hast du zweimal am Tag 45 Minuten, die dir zum Stillen zur Verfügung gestellt werden müssen vom Arbeitgeber. Und wenn du halbtags arbeiten gehst, einmal diese 45 Minuten. Das steht dir als Mutter zu. Wie du das jetzt mit dem Arbeitgeber regelst, also wann du genau diese Zeit nimmst, ich glaube, das musst du mit dem dann entsprechend absprechen. Du musst auch bei deinem Arbeitgeber ein Zertifikat eben vom Frauenarzt abgeben, dass du eben stillst, also so als Nachweis. Aber das steht dir zu. Ich hatte sie dann auch extra gefragt, ob sie weiß, wie lang man das sozusagen durchziehen kann, also ob es da eine Zeitbegrenzung gibt. Und sie meinte, das weiß sie jetzt nicht. Ich glaube, solange du dieses Zertifikat hast, kannst du das machen. Sie meint aber auch, dass da sicherlich der ein oder andere Arbeitgeber auch irgendwann mal sagen wird, jetzt ist genug, auch wenn das vielleicht nicht darf. Also je nachdem, wie viele Jahre du das vielleicht machen möchtest. Aber sie denkt, so die ersten 2 Jahre ist sicherlich kein Problem. Darüber hinaus, da hat sie jetzt nicht so die Ahnung, hat sie auch selbst nicht gemacht. Als Grundschullehrerin hatte sie da auch wieder ein bisschen andere Möglichkeiten natürlich, weil sie auch nicht so weit zu fahren hatte. Ging das auch tatsächlich, dass sie... beim Wiedereinstieg zum Stillen auch tatsächlich zum Kind fahren konnte. Und danach hatte sie eben abgepumpt nach den Sommerferien. Und da ging das eben auch. Aber sie weiß von Freundinnen eben auch, dass die teilweise dann in Anführungsstrichen unter Druck gesetzt wurden. Dann hieß es, okay, stehen dir zu, kriegst du. Aber dann hast du halt, solange du eben diese Stillzeit nimmst, einen anderen Arbeitsplatz, ne, in der Firma, wenn du zurückkommst. Also das... Bei einem Lehrer kannst du das natürlich nicht machen, aber je nachdem, welchen Arbeitgeber und welche Arbeit du natürlich hast, wenn das so eine Einschränkung ist, dann hat dein Arbeitgeber natürlich das Recht zu sagen, okay, dann wird die Stelle ein bisschen anders aktuell besetzt oder du wirst anders eingesetzt. Das kann natürlich dazu führen, dass die ein oder andere Mutter dann früher abstillt, ne? Je nachdem, wie unangenehm der neue Arbeitsplatz dann ist, aber generell hast du diese Zeit, die dir rechtlich zur Verfügung steht.
Ach, spannend.
Ja. Gut, danke, also ich kann nicht
informiert hast an der Stelle.
Genau. Ich kann da nicht mitsprechen. Ich musste relativ früh abstillen, aber deshalb hatte ich da extra nochmal nachgefragt bei jemand, der das eben auch durchgezogen hat.
Ja, verstehe.
Ja.
Aber toll, dass du nochmal gefragt hast.
Ja, so ein bisschen was... wollte ich dann auch zu Luxemburg noch erzählen können. Ja.
Nee, ich denke, ich habe... Also ich habe jetzt einen kleinen Eindruck von Luxemburg. Es ist jetzt nicht so, dass ich denke, yay. Aber wer weiß, die machen sich wahrscheinlich auch auf den Weg.
Ich hoffe, dann habe ich es nicht falsch jetzt rübergebracht. Nein. Weil wenn du sagst so yay, klingt dann ein bisschen...
Ich muss dazu auch sagen, weißt du, jedes Gespräch über so ein Land ist ja immer ein subjektives, weil derjenige, der mir das erzählt, hat eben seine Sicht. Und es ist auch schon vorgekommen, dass mir danach 1-2 Personen geschrieben haben, die Folge war total spannend, aber sie haben ganz andere Erfahrungen gemacht. Mhm. Und dann dachte ich so, ah ja, krass, gut, dass du das sagst, weil das betont nochmal die Subjektivität des Ganzen.
Ja.
Und
ja.
Ich hätte jetzt zum Beispiel nicht erwartet, dass Luxemburg, also ich habe so meine kleine innere Regel, ich denke mir immer, da wo man eine lange Elternzeit hat, sind die Chancen größer oder höher, dass man das Kind so ein bisschen sich entwickeln lässt. Das heißt nicht, dass es dann noch so ist, aber da haben die Eltern dann nicht so einen wirtschaftlichen Druck, dass alles wieder super, super schnell funktionieren muss. Und ich denke, es gibt schlechtere Länder als Luxemburg, nach meiner bisherigen Recherche. Mhm. Aber Luxemburg ist für mich jetzt auch noch nicht so, dass ich denke, yay, so meinte ich das.
Ja, dann weiß ich, was du meinst, genau.
Da will man jetzt auf jeden Fall hin oder ne, das ist so auf der Top-Liste zum Auswandern, wenn man denkt, da hat man es dann mit den Kindern extrem gut.
Also sagen wir so, wenn man beim Thema Schlaf ist, dann hat mir die Psychologin ja eben auch gesagt, sie glaubt, da müsste noch mehr passieren in Sachen bedürfnisorientiert. Also da steht Luxemburg noch hinter Deutschland definitiv, ihrer Meinung nach. Und ich habe ja eben auch schon gesagt, negativer Aspekt ist tatsächlich der Druck, der da auf den Familien dann schon lastet und dann eben auch früh auf den Kindern. Andererseits hast du in Luxemburg trotzdem sehr viel Unterstützung, was die Familien angeht. Ne? Also erstens mal, die Steuern werden geringer, wenn du mehr Kinder hast. Ich glaube, es lohnt sich richtig, in Luxemburg 3 Kinder zu haben oder mehr. Oh. Du kriegst auch zum Beispiel die Bücher in der Schule gestellt, ne? Die Unterrichtsbücher. Das musst du auch nicht kaufen gehen. Ja, wenn ich jetzt hier von Freundinnen höre, ich war jetzt für 400 Euro Bücher kaufen fürs neue Schuljahr, wenn man sie neu kauft, wenn man sich das natürlich sparen kann, gibt dann auch Finanzspritzen von Luxemburg für bestimmte Gelegenheiten. Ich glaube, für den Schulanfang auch teilweise. Ich habe mich da jetzt noch nicht so schlau gemacht, weil unsere ist halt einfach noch so klein. Du bekommst, wenn das Kind ein Jahr alt ist, 20 Stunden in der Crèche bezahlt pro Woche. Ne, das sind Gratisstunden, die du hast. Du bekommst, wenn das Kind, ich glaube, nicht in Luxemburg studiert, bekommst du, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube 2000 Euro fürs Studium. Das sind aber jetzt Beträge, da müsste ich tatsächlich nochmal googeln. Also du bekommst auf jeden Fall viel Unterstützung und wo Luxemburg zum Beispiel auch fortschrittlich war und dann ja auch aktuell noch ist, das war jetzt, als in der Covid-Zeit eben zum Beispiel Homeschooling und so war, wie schnell wir da alles umgestellt hatten digital, wie einfach das für uns war. Gut, vielleicht war ich da wieder in meiner Privatschulbubble. Mögen mich jetzt andere luxemburgische Lehrerinnen und Lehrer vielleicht berichtigen, aber wir hatten das schon relativ schnell umstellen können. Allein schon, weil zum Beispiel jeder Schüler in Luxemburg automatisch vom Ministerium eine E-Mail-Adresse auch kriegt und ich glaube auch diesen Zugang zu diesen ganzen Office 365 Apps. Also da können die ganzen Schüler kostenlos mitarbeiten.
Das ist ja cool. Ja,
die müssen dafür nichts bezahlen. Und das war damals, also ich meine, wir sind ja alle in dieses Covid-Desaster reingeschlittert und ins kalte Wasser geworfen worden. Und ich habe dann einfach erstmal schnell mit OneDrive und so gearbeitet. Natürlich mache ich jetzt hier Werbung für Microsoft, aber ist auch egal. Das war auf jeden Fall praktisch am Anfang. Ne? Und das ging in Luxemburg dann wirklich auch ganz gut. Und die machen viel digital. Du hast für alles mögliche Apps, ne? Also zum Beispiel, wenn ihr mal vorhabt, Luxemburg zu besuchen, die Mobilität LU App, da kannst du die ganzen öffentlichen Verkehrsmittel gucken, die übrigens gratis sind in Luxemburg seit 2020, alles. Also du kannst Tram, Bus, Zug kostenlos in ganz Luxemburg fahren, jeder.
Das also, habe ich auch mal gehört, das ist echt toll.
Das ist wirklich der Wahnsinn, also für Schulklassen total top, ne? Du brauchst gar nichts großartig zu organisieren. Du guckst einfach nur, wo musst du hin, wann fährt was, gibst das in die App ein. Wenn es eine größere Gruppe ist, dann sagst du der Gesellschaft einfach Bescheid, damit die entsprechend einen Bus organisieren, falls dann noch ein Bus zusätzlich organisiert werden müsste. Aber also da hast du überhaupt keinen Stress mehr mit als Tourist.
Das ist echt
und,
cool.
Genau, die bauen die Tram auch weiter aus. Die sind jetzt dabei, eben den Anschluss an den Flughafen zu gewährleisten, dass du wirklich, wenn du eben mit dem Flieger in Luxemburg ankommst, von da aus dann auch direkt in die Stadt kannst. Und das ist schon top. Ne? Mhm. Also deshalb, ich sag mal, ich wollte eigentlich auch ein bisschen Werbung machen für Luxemburg, weil ich das, und das soll nicht unterm Strich jetzt so irgendwie negativ hängen bleiben, weil ich arbeite gerne in Luxemburg und ich finde eben als Pendler, ich fahre gerne hin und ich finde, Luxemburg hat super viel zu bieten. Also ein Besuch ist es auf jeden Fall wert. Ne? Also als Tourist also da mal vorbeizuschauen,
das ist mit Sicherheit ein wunderschöner Urlaubsort ist und auch ja, was kann man noch dazu sagen? Also ich habe gar keine Zweifel daran, dass es sehenswert ist und ein Highlight. Ich denke halt einfach nur, Urlaub und irgendwo leben sind immer zweierlei.
Klar, auf jeden Fall.
Und ja, hätte ich schon das perfekte Alternativland gefunden, wäre ich wahrscheinlich auch nicht mehr in Deutschland. Aber das muss man halt einfach realistisch abklopfen, was man möchte und was zu einem passt, ne?
Ich würde sagen, deshalb gibt es halt eben auch so viele Pendler. Also ich habe mir damit natürlich dann die Rosinen einfach rausgepickt. Weißt du, ich lebe in dem Land, in dem es günstiger ist und ich sage auch mal einfach in meiner Heimat und gehe aber eben dort arbeiten, wo für mich die Arbeitsbedingungen besser sind, weil ich mehr verdient habe für weniger Arbeitszeit.
Ja, aber du darfst ja dein Leben auch so gestalten, wie es für dich passt und du fährst ja auch viel dafür.
Ja,
und du sagst jetzt wahrscheinlich, es ist okay und für dich passt es, aber es ist ja ein Aufwand, den jetzt nicht jeder in Kauf nehmen würde. Und das heißt, du tust ja auch was dafür. Und ja, insofern sei dir das ja gegönnt.
Ja, aber ich muss auch, also was ich auch toll finde an Luxemburg, aber du sagst mir, wenn du das Gespräch beenden willst, weil ich rede und rede und rede, ich kann Stunden füllen, ne? da kommen wir auch vielleicht nochmal auf die Grundschule zurück, mit diesen vielen Sprachstunden und so. Das ist natürlich die Herausforderung, die Luxemburg hat, aber ich finde, das ist eben auch das Tolle noch an Luxemburg. Ich beneide meine Schüler tatsächlich, dass die so viele Sprachen sprechen. Hm. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass allein schon, ich glaube, knapp über 47% der in Luxemburg lebenden Migrationshintergrund haben. Ja, oder auch Ausländer sind. Ich weiß jetzt nicht genau, wie da die Statistik, also wie die das rechnen, ob du Ausländer bist oder ob deine Eltern eingewandert sind oder wie auch immer die das zählen. Auf jeden Fall liegt Luxemburg da bei 47%. Und ja, die Mehrsprachigkeit, die ist da einfach überall gegeben, ne? Und deshalb finde ich eigentlich toll, dass die Kinder schon mit den Sprachen aufwachsen. Ich habe natürlich auch Schüler, die sich dann schwer tun in den verschiedenen Sprachen, die keine, sage ich mal, perfekt können. Aber ganz ehrlich, ich würde sofort tauschen. Also ich hab eine Schülerin gehabt, die konnte 8 Sprachen. Das ist der Wahnsinn. Und in der Regel sprechen sie ja mindestens 3, wenn sie mit der Schule fertig sind, 4. Also die können dann alle Französisch, Deutsch, Luxemburgisch, Englisch. Ja, weil Wahnsinn. Das die Pflichtsprachen sind. Und wenn zu Hause eben noch was anderes gesprochen wird, zum Beispiel Portugiesisch, dann kommt halt noch die 5. Sprache dazu.
Ja, ich habe mal gehört, dass auch sehr viele Portugiesen da leben.
Ja, genau. Das ist der höchste Anteil in Luxemburg. Ja.
Da ein bisschen Portugiesisch zu reden mit den Leuten. Genau. Aber, ja,
das ist wirklich toll.
Vielleicht mache ich da auch mal Urlaub.
Ja, mach's auf jeden Fall. Und ich finde, das macht Luxemburg auch gut. Ab 4 Jahren ist nämlich die Präkoz ist verpflichtend. Also die Kinder müssen ab 4 dann tatsächlich in diese Präkoz gehen. Ich weiß nicht, ob man das mit Vorschule vergleichen kann. Aber das, finde ich, fehlt noch in Deutschland. Das macht Belgien zum Beispiel auch, dass das letzte Kindergartenjahr verpflichtend ist.
Ja.
Und das müsste in Deutschland auch eingeführt werden. Gerade, Luxemburg hat einfach so viele Sprachen, da ist es auf jeden Fall zwingend erforderlich. In Belgien ist das eben auch wegen der Mehrsprachigkeit gemacht worden. Aber Deutschland hätte das mittlerweile auch nötig, dass Kinder einfach schon den Kontakt zur deutschen Sprache haben, damit sie eben in der Grundschule nicht benachteiligt sind.
Weil
ich finde, da ist unser System so veraltet und die armen Kinder, die bleiben auf der Strecke, weil das kannst du als Lehrer nicht leisten, wenn du im ersten Schuljahr keine Ahnung wie viele Kinder hast und manche haben gar keine Berührungspunkte mit Deutsch vorher gehabt. Das kannst du nicht aufholen als Lehrer. Selbst wenn du noch eine Zusatzkraft in der Klasse hättest, würde es schwierig werden. Und da tun mir die Kinder einfach leid, weil das wäre so einfach zu lösen, spielerisch schon vorher in Kontakt mit Gleichaltrigen zu kommen. Die lernen die Sprache so schnell dadurch, dass sie dann in der Schule wenigstens mitkämen. Und da muss ich sagen, das ja machen unsere ausländischen Kollegen hier besser.
Ja, dann würde ich sagen, schließen wir das jetzt so positiv ab, dass wir das jetzt sehr, sehr optimistisch auch beenden können. Ich finde es mega cool, dass du dir die Zeit genommen hast, hier uns so viel über Luxemburg zu sagen.
War so viel über Luxemburg? Ich habe das Gefühl, war nur über mich.
Nee, du hast einiges beantwortet. Und wenn jemand noch was dazu sagen möchte oder so, kann er sich ja bei mir melden. Auf Instagram, da heiße ich scheidslieb.katharina-schmidt. Und natürlich kann man mir auch immer eine E-Mail senden an info@scheidslieb.de. Also was immer man dazu noch beitragen möchte, da freuen wir uns auch über Rückmeldungen und Feedback. Und ja, dir wünsche ich auf jeden Fall, dass du ganz, ganz, ganz tolle Zeit noch hast mit deiner Familie, dass dir die Arbeit noch Spaß macht in Zukunft.
Ja, vielen Dank.
Und dass du dich einfach an deiner Pendelei nach Luxemburg erfreuen kannst. Also, dass das für dich keine Belastung ist, sondern dass du das genießen kannst, dahin zu fahren.
Ja, das hoffe ich auch.
Und
Vielen Dank für das Gespräch.
Genau, sehr, sehr gerne. Und bevor wir jetzt noch aufhören, sage ich einfach jetzt nochmal abschließend, vergesst den Podcast nicht zu abonnieren. Ich bin mal so schlecht, mich selbst hier anzumoderieren. Also Podcast abonnieren ist immer gut. Ich freue mich auch über sehr gute Bewertungen, da wo ihr mich hört. Und mit etwas Glück kommt nächste Woche die nächste Folge. Und dir, liebe Elina, wünsche ich jetzt noch einen schönen Tag.
Danke, gleichfalls. Und ich wünsche dir vor allen Dingen auch noch eine gute Besserung.
Ja, ich hoffe, es hat nicht zu sehr gestört. Ich habe extra das Husten die ganze Zeit unterdrückt. Ich denke, es ist in Ordnung gewesen.
Auf jeden Fall.
Ja, dann hab auf jeden Fall noch einen tollen Tag.
Danke, du auch.
Okay, mach's gut. Tschüss.
Ja, ciao.